Stell dir vor, du bist gerade in deinem Traumland gelandet und willst dich am Flughafen ins kostenfreie WLAN einloggen. Aber was war nochmal das richtige Netzwerk? Free Airport Wi-Fi oder Free Airport Wi-Fi 2G? Und genau da lauert nämlich das Risiko. Es gibt zahlreiche Fake-Hotspots an öffentlichen Orten. Die sehen echt aus, sind's aber nicht. Und immer mehr Reisende tappen rein und ihre Daten gleich mit. Damit dir das im Ausland nicht passiert, nutze auf Reisen einfach Saily. Das ist unser Podcast-Partner hier und ein eSIM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Destinationen. Es gibt einen integrierten Webschutz und einen Adblocker, der dir sogar noch bis zu 30% Datenvolumen spart. Du buchst dein günstiges Datenpaket vor der Reise und aktivierst es nach der Landung und bist dann direkt sicher online. Mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du immer noch 15% Rabatt auf deine Buchung bei Saily. Alle Infos und den Link zur App findest du wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung.
Wir hatten, glaube ich, sehr coole Rahmenbedingungen. Aber wir waren halt auch in einem krassen Hamsterrad. Also auch gerade ich mit meinem Beruf war halt wirklich darauf ausgelegt, dass ich die Karriereleiter nach oben falle, um das Leben, das wir uns so vorgestellt und eingerichtet haben, auch finanzieren zu können.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Mein heutiger Gast hatte ein sehr gutes Leben mit seiner Familie in München. Allerdings musste er dafür aber auch viel strampeln in dem oft beschriebenen Hamsterrad, um sich dieses Leben eben weiter leisten zu können. Viele kennen diese Situation und für einige ist das dann auch der Grund, auszuwandern. Du hörst gleich die spannende Story von Bastian, der mit seiner Frau und den 4 Kindern ins Wohnmobil gezogen ist, auf der Suche nach dem idealen Land für alle. Und damit herzlich willkommen zurück bei Einfach Aussteigen, dem größten deutschsprachigen Auswanderer-Podcast. Ich bin Nikolaus Kreuter. Ich bin selbst zweimal ausgewandert, lebe heute mit meiner Familie und unserem Hund im Südosten Irlands und mache von hier aus jede Woche diesen Podcast. Und ich bekomme jede Woche E-Mails von Menschen, die mir schreiben, wie sehr sie diese Folgen hier begleiten und unterhalten. Aber noch mehr, wie sie aus den Geschichten selbst Kraft schöpfen für eine Veränderung, die im Leben ansteht. Und wenn du selbst gerade in den Startlöchern stehst für eine Auswanderung, aber Hilfe und Unterstützung suchst, dann werde Teil der Club-Community zu diesem Podcast hier. Du bekommst dort jede Woche den Bonusteil mit weiteren spannenden Tipps und Einblicken in das Leben meiner Gäste. Du kannst Spezialfolgen zu wichtigen Auswanderungsthemen hören oder dir meinen exklusiven Auswanderer-Finanzplan herunterladen, mit dem du ausrechnen kannst, wie viel deine Auswanderung und dein neues Leben im Ausland kosten wird. Dazu gibt es natürlich noch das Herzstück unserer WhatsApp-Gruppe, wo viele Clubmitglieder und ich permanent drin sind. Das sind Menschen, die gerade auswandern wollen oder ausgewandert sind. Ich kann dir also nur empfehlen, schau einmal rein, teste den Einfach-Aussteigen-Club, vielleicht auch nur für einen Monat. Und wenn es dir gefällt, dann bleibst du. Alle Infos dazu gibt's über den Link in den Shownotes.
Mein Podcast.
Jetzt geht's erstmal zurück nach Bulgarien und dieses Mal in eine Region, in der wir tatsächlich noch nicht waren, und zwar an die Schwarzmeerküste nach Varna. Der weltberühmte Goldstrand ist nur ca. 20 Kilometer davon entfernt. Gerade diese Region ist nicht nur bei Touristen, sondern auch immer mehr bei Auswanderern beliebt. Generell punktet Bulgarien mit der abwechslungsreichen Natur, tollen Städten, sehr niedrigen Steuern, geringeren Lebenshaltungskosten und seit diesem Jahr gibt es da auch noch den Euro. Vor allem viele Rentner und auch Unternehmer sind in den letzten Jahren nach Bulgarien ausgewandert. Bei mir zu Gast ist heute Bastian Faste, der im Herbst 2021 mit seiner Frau, seinen 4 Kindern München verlassen hat und nach knapp einem Jahr im Wohnmobil dann spontan nach Bulgarien ausgewandert ist. Wie es war, zu sechst im Wohnmobil, wie das mit der Schule für die Kids funktionierte, warum es am Ende eigentlich Bulgarien wurde und wie das einfachere Leben der Familie heute aussieht, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Bastian.
Hallo Nikolas, schön, dass ich da sein kann.
Bastian, wenn du bei dir gerade aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
Ich sehe die Dächer von Varna aus meinem zweiten Stockbüro Und ja, sehe da die Altstadt rechts, ist der Opernplatz. Also ich habe mein Büro hier im Zentrum von Varna. Und gerade sehe ich auch die Sonne. Das war jetzt 2 Tage lang noch mal etwas kalt hier, aber jetzt ist der Frühling oder der Frühsommer endlich ausgebrochen.
Ja, cool. Also ihr lebt eigentlich in einem Dorf in der Nähe der Hafenstadt Varna, direkt am Schwarzen Meer. Da ist ja auch der berühmte Goldstrand nicht weit entfernt. Du hast mir im Vorfeld der Folge hier geschrieben, dass das ein sehr geschichtsträchtiger Ort ist, an dem ihr lebt. Warum?
Ja, also war uns eigentlich auch nicht bewusst, aber Varna oder die Städte, die hier existiert haben an der Stelle, haben eine Kultur oder eine Geschichte, die bis 7000 Jahre mal mindestens nachgewiesenerweise zurückgeht. Also das älteste behauene Gold wurde hier in Varna gefunden und ja, es gibt andere historische Stätten, Ausgrabungsstätten, Kulturen, die Thraker, die Griechen waren hier, und ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig geschichtsträchtige Mensch, aber es war schon erstaunlich zu erleben oder zu erfahren, auch von den Bulgaren, die ja diesbezüglich sehr selbstbewusst sind, also und sich selber so als die Wiege Europas sehen, was hier alles schon war zu Zeiten, wo es in Deutschland wahrscheinlich vor allem viel Wald gab und sonst nichts.
Wie Wald- und Höhlenmenschen. Ich habe das auch gelesen. Ja, so, das älteste verarbeitete Gold der Welt wurde dort entdeckt. Das wurde ja noch verarbeitet, noch vor Zeiten der Ägypter. Also eben, da haben ja Menschen schon sehr früh irgendwie angefangen zu arbeiten und so eine Gesellschaft aufzubauen.
Ja, das ist ein Teil der bulgarischen Geschichte, die man dann lernt, wenn man sich mal mit Bulgaren, die auch da sehr stolz drauf sind, unterhält, dass eben das Land Bulgarien oder der Ort hier sehr, sehr früh besiedelt war und auch Ausgangspunkt für sehr viele Besiedelungsaktivitäten in Europa war. Bis hin zu der, ich nenne es jetzt mal Theorie, da gibt es bestimmt auch Belege darüber, dass zum Beispiel Bulgarisch und Sanskrit, also die altindische Sprache, miteinander verwandt sind und es da irgendwie Verbindungen gibt, die also wirklich sehr weit zurückreichen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, an so einem Ort, der so geschichtsträchtig ist, zu landen und das dann so zu erkunden und erforschen.
Also wir sprechen in der Folge natürlich noch intensiv auch über die Region. Ich habe nur gelesen, so 300.000 Menschen leben in Varna. Die Region natürlich sehr beliebt bei Urlaubern. Ja. Vielleicht noch kurz die Frage, wie viele deutsche Auswanderer oder wie groß ist diese deutsche Community vor Ort, oder gibt's die gar nicht so groß?
Also ich würde jetzt mal sagen, eine Community oder eine einheitliche Community gibt's nicht. Es gibt natürlich deutsche Auswanderer hier, es gibt auch viele deutsche Rentner hier. Ich denke, Bulgarien ist ja auch bekannt, wenn man es in Deutschland überhaupt kennt, dafür, dass deutsche Rentner hier auswandern. Aber es gibt durchaus auch Unternehmer und Familien, paar hundert, wenige tausend, die jetzt hier in Varna sich, also nicht wenige tausend, aber tausend oder so, würde ich jetzt mal aus den verschiedenen sozialen Kontakten und Gruppen schließen, die sich hier niedergelassen haben. Es kommen und gehen immer mal wieder welche. Also es ist schon einiges an Deutschen hier. Auch deutsche Familien war auch einer der Gründe, warum wir hier geblieben sind, also Familien mit Kindern. Aber es ist jetzt nicht überlaufen oder so, dass man sagt, es ist ein Hotspot für Auswanderer. Ja, dafür ist Bulgarien zu ambivalent, was so die Rahmenbedingungen angeht.
Ja, da kommen wir auch noch später im Gespräch drauf. Aber wir gucken jetzt mal auf die andere Seite, und zwar nach München, da wo du und deine Familie ursprünglich herkommt. Ihr hattet, würde ich sagen, gut bürgerliches Leben. Du hast in einer Unternehmensberatung gearbeitet, deine Frau hatte einen festen Bürojob, dazu 4 Kinder. Was würdest du mit dem Blick auf heute sagen, hattet ihr ein gutes Leben?
Ja, definitiv. Also es war jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit uns beschwert hätten. Es war sicherlich nach vielen Maßstäben ein gutes Leben. Und trotzdem war es natürlich extrem darauf ausgerichtet, wer München kennt, wer die Preise in München kennt. Wir hatten, wie gesagt, 4 Kinder, haben zur Miete in einem Reihenhaus gewohnt. Ich hatte mich in frühen Jahren meiner beruflichen Tätigkeit dazu entschieden, mich privat kranken zu versichern. Da wusste ich noch nicht, dass ich 4 Kinder kriege, die ich dann da auch alle mit versichern darf. Und dann hatten wir uns für eine private, also für eine Waldorfschule entschieden. Also das heißt, wir hatten, glaube ich, sehr coole Rahmenbedingungen. Wir haben die Kinder in einem Kontext aufwachsen lassen können, der aus unserer Sicht schon lebenswert und toll war. Aber wir waren halt auch in einem krassen Hamsterrad. Also wir waren halt wirklich, oder auch gerade ich mit meinem Beruf war halt wirklich darauf ausgelegt, dass ich die Karriereleiter nach oben falle, um das Leben, das wir uns so vorgestellt und eingerichtet haben, auch finanzieren zu können. Ja, das war Teil der Realität.
Ist das Gefühl relativ früh schon aufgekommen, dass du gemerkt hast, okay, du musst jetzt hier einfach liefern, damit ihr euch dieses Leben leisten könnt? Oder kam das erst kurz vor der Auswanderung?
Nee, ich würde sagen, das war schon lange Bestandteil unseres Lebens. Ja, also meine Kinder waren ja jetzt nicht gerade frisch geboren, als wir ausgewandert sind, sondern mein Jüngster war gerade 8 und meine Älteste war schon 16. Und das war eigentlich so, ich sag mal, der etablierte Modus mit mal mehr, mal weniger Stress. Ja, das aber man hatte es sich in diesem Hamsterrad ganz gut eingerichtet. Ich habe halt einfach 60 Stunden die Woche gearbeitet. Und meine Frau hat auch noch arbeiten dürfen und müssen und hat abends noch Rückbildungskurse gegeben. Also wir waren einfach da in einem Modus, von dem wir dachten, ja, das muss wahrscheinlich so sein.
Ja, und dann kam die Corona-Pandemie und es ist das passiert, was bei vielen auch passiert ist in der Zeit. Man hat plötzlich irgendwie eben die Gelegenheit, sich mal so umzublicken. Was macht man hier eigentlich? Ne? Man ist zu Hause, man schaut so auf sein Leben zurück und nach vorne. Und bei euch ist ja da auch was passiert, weil ihr hattet, glaube ich, soweit ich weiß, vorher nie den Gedanken auszuwandern, oder?
Also die Sehnsucht, glaube ich, schon, aber das war immer so ein, ja, in meiner Familie gibt's so diesen Schlagsatz, okay, jetzt hör auf zu spinnen. Ja, das ist so das das Münchnerische
von jetzt
jetzt bleib mal die Füße auf dem Boden. Also Sehnsucht schon. Ja, sonst glaube ich, wäre auch dann die Entscheidung nicht so gefallen, aber es war irgendwie nie so, also man hat immer auf irgendwelche Dinge gewartet oder es in die Zukunft verschoben oder auch in den Reich der Fantasie, je nachdem, wie man gerade drauf war. Und ich sag mal so, der akute Gedanke war eigentlich bis dato nicht da. Nee, wir hatten auch durch die Nähe zu meinen Eltern und meinem Bruder und die ganzen Rahmenbedingungen, Eltern meiner Frau leben im Allgäu. Also das war so örtlich alles eigentlich ganz gut gesettelt und man hat zwar gesponnen, aber nie so ernsthaft.
Ja, und was hat dann eben die Corona-Pandemie bei euch verändert?
Ja, ganz viel. Also ich meine, das Erste war natürlich dieses Gefühl, sich irgendwie im falschen Film wiederzufinden, was so die gesamten Rahmenbedingungen des Lebens anging. Mit den Rahmenbedingungen kamen ja die ein oder anderen mehr oder weniger gut klar, wir eher weniger. Auch mit den Einschränkungen und dem, was es dann für unsere individuelle Freiheit bedeutet hat. Und es ging dann eigentlich so in Wellen, ja. Wir haben uns dann natürlich beruflich im Homeoffice wiedergefunden. Ich habe gemerkt, dass ganz viele von den Dingen, die ich als Unternehmensberater und Trainer machen kann, plötzlich scheinbar digital auch gehen und möglich sind. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich das Thema mit den Kindern, die alle 4 an der gleichen Schule waren. Also in der Waldorfschule ist ja so, dass du von der 1. bis zur 13. Klasse in die gleiche Schule gehst. Und das heißt, wir hatten alle 4 Kinder an der gleichen Schule und die Rahmenbedingungen dort haben sich über die Zeit dann stark verändert. Klar, dann war Homeschooling, dann war Testpflicht und was auch immer für Rahmenbedingungen. Und für uns war es einfach extrem anstrengend. Die Kinder sind damit eigentlich ganz gut umgegangen, aber wir hatten eben in diesem Hamsterrad das Gefühl, irgendwie entgleitet uns das. Ja, also wir können uns nicht so um die Kinder kümmern, wie sie es in der Situation brauchen, also emotional wie jetzt auch in dem sozialen Kontext. Auch unsere Lebenssituation, Nachbarschaft, wir waren ja in so einer Neubau-Reihenhaussiedlung, wo es extrem sozial und untereinander sehr gut vernetzt war. Das hat sich in der Zeit auch als extrem anstrengend rausgestellt. Und da hat sich halt einfach, das soziale Umfeld hat sich verändert, Freundesumfeld hat sich verändert, Schulumfeld hat sich verändert, berufliche Rahmenbedingungen und der Stress ist eigentlich der gleiche geblieben, hat sich bloß verlagert. Und bei meiner Frau kam es dann eigentlich 2021 so zu dem Punkt, wo sie gesagt hat, so in der Kombination aus Kinder im Dauer-Homeschooling, ja, also wir haben die Kinder damals dann nicht mehr in die Schule gegeben und dann war so absehbar, dass das sich von den Rahmenbedingungen verändert. Sie musste ihren Job stemmen und die 4 Kinder zu Hause betreuen und irgendwann hat sie gesagt, weißt du was, so geht das nicht.
Ihr habt dann, das habe ich auch selten noch gehört, ihr habt ja dann ein Wohnmobil gekauft und wolltet ja dann, so wie ich es aus dem Vorgespräch auch weiß, erstmal ja eine Tour machen, erstmal da weg, obwohl ihr ja vorher nie irgendwie irgendwas mit Camping und Wohnmobil zu tun hattet. Oder wie kam es dazu eigentlich?
Ja, also das war wirklich, meine Frau hat sich dann eben damit auseinandergesetzt, welche Optionen du hast, deine Kinder in Deutschland nicht beschulen zu müssen. Und da gibt es eigentlich nur eine Option und die heißt, du musst raus aus Deutschland. Ja. Und da wir kein klares Ziel hatten und auch im Gegensatz zu anderen, die jetzt da sich irgendwas kaufen oder irgendwo nach, weiß ich nicht, Dubai, Tansania, Schweden, sonst wohin. Wir hatten eigentlich keine klare Vorstellung davon. Wir wollten einfach mal eine Veränderung oder beziehungsweise meine Frau vorrangig, und dann habe ich mich schnell für die Idee begeistern lassen. Sie hat zuerst die Kinder ins Boot geholt, weil ohne die Kinder, also wenn du 4 Kinder hast, die alle schon in einem relativ mündigen Alter sind, machst du sowas natürlich nicht auf Zwang, weil wenn du ins Wohnmobil ziehst, dann müssen alle an einem Strang ziehen. Ja. Das heißt, wir haben uns dann entschieden, okay, wir gehen einfach ein Jahr auf Reise und schauen uns mal Europa an. In dem Fall war unser erstes Ziel erstmal Osteuropa. Und während der Zeit wird sich was ergeben. Und der Weg dahin, das zu machen, war natürlich aus dem Angestelltenverhältnis raus, aus der Schule, aus allen. Das war natürlich ein abenteuerliche 4 Monate von Entscheidung bis Auswanderung. Aber ja, wir haben es durchgezogen.
Ja, krass. Also eben, du hast gesagt, du arbeitest als Führungskräftetrainer, ursprünglich mal festangestellt in einem Unternehmen. Heute machst du das selbstständig, also remote oder vor Ort in den Unternehmen dann, ja, in auch verschiedenen Ländern. Aber jetzt erstmal, wenn man von diesem Reihenhaus dann auf dieses Wohnmobil kommt und da drin lebt, was… Ja. Wie war das am Anfang? Also, weil das ist ja wahrscheinlich auch so diese romantische Vorstellung, man ist so nah zusammen, man verbringt so viel Zeit und Spieleabende und so. Aber jetzt mal ernsthaft, wie ist das?
Das ist tatsächlich eine Geschichte, die, wenn man rational vorher durchdacht hätte, dann hätte nie jemand irgendwie angefangen. Ja. Oder wie ein Freund von mir sagt, der Mutige erschrickt nach der Tat. Also wir hatten tatsächlich relativ schnell schon ein Ziel. Wir sind ja im November ausgewandert. Jetzt kann man sich vorstellen, November im Wohnmobil zu 6 mit 2 pubertierenden Töchtern. Also pubertierend heißt im Alter von 16 und 14. Du wirst jetzt nicht die ganze Zeit in diesem Wohnmobil hocken. Und das heißt, wir wollten halt möglichst weit nach Süden und hatten dann Freunde, die in Südgriechenland einen Olivenhain hatten. Und das war sozusagen unsere erste Anlaufstelle. Da sind wir dann hingefahren und haben letztlich den tiefen Winter, also ab Dezember bis Februar, dann in Südgriechenland verbracht. War trotzdem kalt genug. Aber ja, also die Erfahrung, so einen Winter als Sechserfamilie im Wohnmobil zu verbringen, die schweißt dann schon zusammen und stellt einen auch vor Herausforderungen. Aber ich sag mal, am Anfang war natürlich der Abenteuergeist, dieses Erforschen, auch dieses Mal überhaupt, also wir sind ja dann den ganzen Balkan runtergefahren, die Adriaküste, haben dann Länder gesehen, wir hatten ja da überhaupt keine Erfahrung. Und das hat schon Spaß gemacht, ja, und auch die Erfahrung der Naturgesetzen da ausgesetzt zu sein. Mein Leben hat halt eigentlich sich nur darum gedreht, den Alltag ansatzweise zu meistern. Wo kriegst du Essen her? Wo gehst du auf den Campingplatz oder bleibst du freistehen? Wo darfst du freistehen? Und so, mussten wir halt alles erkunden. Und dann sind wir dann in Griechenland angekommen und haben da erstmal 3 Monate auf diesem Olivenhain dann mit unseren Freunden das Leben in der Natur erlebt.
Gibt es da noch einen Tipp, den du, wenn jetzt hier jemand zuhört, der auch gerade seine Sachen packt und mit der Familie, gibt es ja einige, die mit dem Wohnmobil durch Europa fahren, um auch zu gucken, wo könnte man hinauswandern. Was wäre so dein wichtigster Tipp?
Also ich würde sagen, unser Erfolgsfaktor war, dass wir uns einfach auf das eingelassen haben, was da kommt. Ja, dass wir keine Erwartungen hatten, dass wir von Tag zu Tag auch umentschieden haben, wo wir vielleicht hinfahren oder nicht hinfahren oder was wir machen. Und dass wir als Familie einfach ganz viel darüber geredet haben und miteinander geschaut haben, wie geht's uns, was braucht jeder. Und das Thema Schule oder, also in den ersten paar Monaten war das Thema Schule oder die Kinder beschulen oder sowas, das war total hinten dran. Wir wollten einfach gemeinsam eine gute Zeit erleben. Ja, das kam dann erst später, als ich sagte, also das Ganze, ja, eingespielt hat sich's wahrscheinlich nie in dem Jahr, aber als das Ganze eine gewisse Routine hatte, ja.
Also wie lange wart ihr mit dem Wohnmobil unterwegs insgesamt?
13 Monate, also von November 2021 bis Dezember 2022 haben wir im Wohnmobil gelebt.
Also, weil eben im Jahr 2022, und da kommen wir jetzt auf Bulgarien, seid ihr ja in dem Land gelandet, nicht weil ihr dahin auswandern wolltet, sondern erstmal aus formalen Gründen, weil du ja für deine Selbstständigkeit ja dann irgendwo auch eine Firma gründen musstest. Und ich glaube, dafür war Bulgarien sehr prädestiniert. Aber was ist dann passiert, als ihr eben nach Bulgarien gekommen seid?
Genau, wir sind dann im Frühjahr 2022, waren wir dann erst noch 7 Wochen in der Türkei und sind dann im Mai nach Bulgarien gefahren. Und in der Zeit hatte ich mich, wie du gerade gesagt hast, damit beschäftigt, wenn ich schon nicht in Deutschland gemeldet bin, will ich in Deutschland auch keine Steuer und keine Sozialabgaben zahlen. Wo kann ich das denn innerhalb der EU, weil das war die Bedingung meines ehemaligen Arbeitgebers und Auftraggebers, wo kann ich das denn in der EU am sinnvollsten und pragmatischsten machen? Und da sind wir eben auf Bulgarien gekommen und haben dann eben Kontakte geknüpft zu deutschen Einwanderungshelfern, die hier eben Menschen bei der Firmengründung, bei der Einwanderung, also generell bei allen Dingen helfen, die man so braucht. Und die Idee war eben, nach Bulgarien zu fahren, dort eine Firma zu gründen, das alles so zu regeln, dass ich praktisch dann mit meiner bulgarischen Firma meinen Job weitermachen kann und dann eigentlich weiterzureisen. Ja, also wir hatten noch eine Menge anderer Ziele, die wir ansteuern wollten. Und genau. Und als wir dann aber nach Bulgarien gekommen sind, haben wir irgendwie relativ schnell festgestellt, irgendwas ist hier anders. Also im positiven Sinne. Irgendwas gefällt uns hier, irgendwas passt. Ja, die Leute, die wir getroffen haben, die Rahmenbedingungen, das Schwarze Meer haben wir damals zum ersten Mal erlebt. Ja, das war so der erste Kontakt mit Bulgarien.
Das heißt, ihr habt dann erstmal dort, seid dann dort geblieben, im Wohnmobil gelebt. Und wie ging das dann auch mit den Kindern und mit der Schule und so weiter?
Meine Mädels, also die damals 16 und 14 waren, die haben sich im Zuge der Auswanderung dafür entschieden, dann ab dem Frühjahr 2022 in eine Online-Schule zu gehen. Und die waren dann ab, also Live-Online-Schule, es gibt ja verschiedenste Arten von Online-Schulen, du kannst da dir irgendwelche Aufgaben schicken lassen, du kannst stundenweise oder wie auch immer dich da betätigen. Wie gesagt, das sind alles keine offiziell zugelassenen Online-Schulen, weil es gibt's ja in Deutschland nicht, also nach wie vor nicht. Du kannst, wenn du in Deutschland lebst, ja nur in eine Mauerschule gehen. Aber für den Zweck der Ausbildung gibt's verschiedene Konzepte und ich glaube, es wären auch immer mehr. Und unsere Mädels hatten sich damals eben dafür entschieden, in eine Online-Schule zu gehen. Das hat gestartet im Februar, da waren wir noch in Griechenland und das war eben 5 Tage die Woche. Kernzeit der Schule war so von 3 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends, wo die live tatsächlich, also nicht die ganze Zeit, ja, aber in diesem Zeitraum, 5 Tage die Woche, 3 bis 9 Uhr abends, waren eben Schulstunden. Und wir haben das einfach ausprobiert, wie wir viele Sachen ausprobiert haben. Und das war aber dann so der Beschulungsbeginn, wo wir dann auch eben regelmäßig Netz brauchten, wo wir dann nicht mehr nur freistehen konnten oder, ich sag mal, die Rahmenbedingungen sich schon auch um die Schule gedreht haben. Und die Jungs sind jünger, die haben wir dann noch mit Homeschooling, mit digitalen Plattformen und Homeschooling-Unterlagen, die uns auch die Lehrer mitgegeben hatten, beschult. Aber die Mädels sind dann in die Online-Schule gegangen. Und in Bulgarien haben wir uns dann eben einen Campingplatz gesucht, der gutes Netz hatte, der am Meer war. Und da sind wir eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen irgendwo angekommen jetzt. Also auf der Reise waren wir ja unterwegs und selbst in den Hundivenhain da in Griechenland, Land, wir haben viele Ausflüge gemacht und so, aber da sind wir zum ersten Mal wo angekommen und länger an einer Stelle geblieben.
Was würdest du sagen, war für euch so der ausschlaggebende Punkt, da zu bleiben?
Die Unkompliziertheit des Lebens hier als Auswanderer, zusammengefasst, der Staat will nichts von dir, wenn du nichts von ihm willst, also es ist sehr unkompliziert als Auswanderer, der sich selber wirtschaftlich versorgen kann. Und ich hatte ja mit meinem Beruf und mit meinen Möglichkeiten sehr einfach, hier zu leben. Was nicht so einfach ist, ist hier zu leben, wenn du im bulgarischen Arbeitsmarkt aktiv sein willst. Also das gleich mal vorweggeschickt. Oder wenn du irgendeine Form von staatlicher Leistung brauchst. Also das war für uns ein ausschlaggebender Punkt, auch wie sich die Kinder hier gefühlt und vernetzt haben, die anderen deutschen Auswanderer, die eben ähnliche Motive und ähnliche Gedankengänge hatten. Weil was wir auf der ganzen Reise schon festgestellt haben, ganz viele von den Familien, die unterwegs waren, waren halt mit Kleinkindern unterwegs oder als Paare, aber nicht mit Schulkindern. Ja, also so wie wir unterwegs waren, haben wir wenige getroffen. Und es war natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt dann für uns auch wichtig, dass die Kinder wieder soziale Kontakte haben. Und da haben wir hier in Bulgarien schnell gute Kontakte geknüpft, wo wir auch die Perspektive gesehen haben, dass die Kinder eben wieder Freunde haben, Freundeskreis, nicht nur so Kurzzeit Campingplatzfreunde oder wie auch immer.
Ja, das Leben auf dem Campingplatz hat dann ein Ende gefunden. Ihr habt dann ein Haus gekauft und lebt inzwischen auf einem Mini-Bauernhof. Soweit ich weiß, also auch das hört sich jetzt wieder nicht so 0815 an. Soweit ich weiß, habt ihr, glaube ich, einen Rohbau gekauft und das Ganze dann noch umgebaut. Vielleicht kannst du mir mal sagen, wie lebt ihr denn heute? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die kurze Zwischenepisode war, dass wir dann, wir haben erst was gemietet, weil wir nicht sicher waren, wo wir etwas kaufen wollen und können. Es war damals auch noch finanziell noch nicht ganz klar. Das heißt, als wir dann entschieden hatten, okay, noch ein Winter im Wohnmobil geht nicht, wir wollen in Bulgarien bleiben, dann haben wir erst mal was gemietet und haben dann 1,5 Jahre zur Miete gewohnt und in der Zeit uns halt damit beschäftigt, wo können und wollen wir etwas kaufen. Für uns im Nachhinein war es absolut die richtige Entscheidung, weil du eben in der Zeit, in der du so ein Land bereist am Anfang und selbst wenn du mal 6-8 Wochen da bist, du findest nicht raus, was sind die örtlichen Gegebenheiten, was brauchst du wirklich, wie ist die soziale Struktur in einem Dorf, die Infrastruktur. Also wir haben wirklich das Glück gehabt, 1,5 Jahre in einem schönen Mietshaus zu wohnen, also das ungefähr 3-mal so groß war wie unser Reihenhaus in München, aber nur ein Drittel gekostet hat. Und in der Zeit uns halt eben hier wirklich auch verwurzeln konnten, Gegend kennenlernen konnten, Warner kennenlernen konnten, Menschen kennenlernen konnten. Und dann ergab sich eben die Notwendigkeit, es war also auch kein direkt geplanter Prozess, dass wir kurzfristig aus dem Haus raus mussten. Also Kündigungsschutz gibt es hier weder von Mieter- noch Vermieterseite und der Vermieter musste das Haus verkaufen. Wir mussten raus und haben gesagt, okay, das ist der richtige Zeitpunkt, wir wissen, was wir wollen und dann haben wir relativ schnell entschieden, wir wollen aufs Dorf, also richtig Dorf und bulgarisch richtig Dorf ist ohne Abwasserkanalisation und der Strom kommt über so einen Masten zweiphasig ans Haus und also richtiges Dorf und wir wollen was, wo wir Platz haben, wo wir auch einen Garten mit Tieren und Gemüseanbau und so haben können. Und dann haben wir uns beraten lassen, haben unser Budget analysiert und haben dann eben ein altes bulgarisches Dorfhaus, das zwar ein neues Dach hatte, aber ansonsten 20 Jahre lang leer gestanden war, haben wir gekauft in einem Zustand, wo es eigentlich Rohbau war. Ja, also es waren schon ein paar neue Fenster drin, es war im ersten Stock war der Boden, war schon Estrich drin, aber ansonsten war es Rohbau. Wir mussten halt aus dem alten Haus raus. Gott sei Dank hatten wir das Wohnmobil und den Anhänger. Das heißt, wir konnten wieder für eine Zeit lang vor dem Haus wohnen und haben dann dieses alte Dorfhaus gekauft und schrittweise mit Freunden und Handwerkern eben angefangen, bewohnbar zu machen und teilweise da drin auch dann schon zu leben, in dem Zustand, wo es eigentlich noch nicht bewohnbar war.
Und das konntest du alles auch selber machen? Also, weil ich denke mir, da tust du dir eine riesige Baustelle auf in einem Land, was du ja eigentlich noch gar nicht so richtig kennst, wo du auch nicht weißt, wo kriegst du jetzt da gute Handwerker her?
Ja, also ein bisschen kannten wir es ja schon, weil wir schon 1,5 Jahre hier gewohnt haben. Ein paar Handwerker hatten wir auch an der Hand. Trotzdem machst du natürlich einige Erfahrungen. Ein paar Sachen kann ich schon auch selber, aber wenn es dann um gröbere Sachen wie Bäder einbauen oder Küchen einbauen geht, hatten wir Gott sei Dank Freunde, die auch selber Handwerker waren, die ja ausgewandert sind oder teilweise auch Bulgaren, die uns geholfen haben als Handwerker, um das Haus bewohnbar zu machen. Und unsere Kinder waren auch Gott sei Dank gute Hilfe. Also die sind ja, mittlerweile sind sie 20, 18, 15 und 12. Die haben auch mitgeholfen. Und so haben wir uns das sehr hemdsärmlich erarbeitet und ich musste ja in der Zeit auch arbeiten. Also ich hatte damals schon mein Büro, das heißt, ich habe unter der Woche entweder ein Büro oder ich war auf Reisen, wenn ich irgendwo bei Kunden unterwegs war, das Geld verdient, das wir dann in das Haus gesteckt haben.
Würdest du das heute nochmal so machen?
Also vom Grundsatz und vom Ergebnis ja, vom Prozess ist es natürlich, also wie alle diese Prozesse, du stellst dir natürlich am Anfang das alles so rosarot vor und der Aufwand und ach ja klar, und dann machen wir noch das und hier. Es ist natürlich schon Stress und Rückschläge und jetzt diesen Winter, wir haben jetzt den zweiten Winter gehabt, wo wir an der einen Stelle im Haus noch eine zu kleine Sickergrube haben, die wir dann regelmäßig auspumpen lassen, weil sie voll läuft und oder selber auspumpen müssen, weil die Sickergrube überläuft und man macht schon viele Erfahrungen. Also man macht schon viele Erfahrungen mit sehr einfachen Dingen am Anfang. Im ersten Winter zum Beispiel konnten wir unsere Haustür noch nicht erneuern, weil wir dafür erst ein größere Umbaumaßnahme machen müssten, da hatten wir die alte Haustür drin, da hatten wir in unserem Haus in der Früh, teilweise in der Früh 6-7 Grad im Haus, oh Gott, trotz Heizung. Ja, aber es geht auch. Ja. Du schmeißt halt dann den Ofen an und ja, es ist einfach, okay, aber es geht.
Ja, es ist schon, also, aber wie oft hast du dir da das Reihenhaus in München noch zurückgewünscht?
Tatsächlich selten, ja.
Selten,
aber es
ja?
liegt vielleicht auch daran, weil ich kein Zurückblicker bin. Also ich bin von Natur aus, ich kann loslassen, ich trauere nichts nach. Ich trauere auch den deutschen Straßen nicht nach, auch wenn ich hier regelmäßig bei den Schlaglöchern denke, man könnte bis zum Erdkern gucken. Also es gibt halt viele Gegebenheiten in Bulgarien, die darf man so akzeptieren als Einwanderer hier. Wenn man damit nicht umgehen kann, dann hat man echt eine harte Zeit. Und deswegen ist auch die Fluktuation ist schon, also bei den Auswanderern hier, die dann wieder zurückwandern oder woanders weiterhin wandern, ist schon auch groß.
Also eben, ich habe das jetzt auch so natürlich so ein bisschen spaßig gesagt, aber es ist ja schon im Vergleich zu dem Leben, was du vorher hattest, ist das ja schon so ein bisschen back to the roots, eben viel einfacher, einfache Häuser, einfachere Technik, einfacher eben, ne, also alles so ursprünglicher. Das ist ja schon was, an das man sich ja erstmal gewöhnen muss, weil ich habe zum Beispiel, als wir hier nach Irland gezogen sind, wir sind ja nicht ans Wassernetz hier angeschlossen, ne, wir müssen ja selber auch das Abwasser klären und so weiter. Also von all diesen Sachen und auch mit Stromversorgung und was ist, wenn der Strom hier ausfällt? In Berlin ist bei mir nie der Strom ausgefallen. Und plötzlich kümmerst du dich um Sachen, die halt eigentlich so selbstverständlich sind wie Wasserhahn auf und es kommt Wasser raus und du machst Licht an und das Licht ist an. So, und das sind halt ja so Sachen, eben an die muss man sich gewöhnen. Aber an das habt ihr euch oder wo du heute sagst, nee, so wie wir leben heute auch auf dem Hof, das passt für uns.
Ja, also mit den emotionalen Aufs und Ab, wenn irgendwie was wieder schief geht oder du wieder irgendwie wir haben ja im ganzen Haus erstmal von zweiphasigem Strom auf dreiphasigen umbauen müssen. Das ist aber noch nicht an jeder Steckdose realisiert. Dann hast du wieder eine Steckdose, wo du irgendwie keine Erdung hast. Und also es gibt schon so Momente, wo du dir denkst, oh, das nervt, aber jetzt grundsätzlich ja. Und natürlich war das Jahr im Wohnmobil zu sechst auch eine gute Schule, eine Vorbereitungsschule, weil also das war noch mehr basic. Ja. Also da waren wir teilweise wirklich von der Hand Wäsche waschen, von der Hand abspülen, von Hand Kaffeemühlen. Dann war mal eine Zeit lang selbst unsere Akkus leer, dann mussten wir ohne Strom mal 1-2 Tage sein. Also deswegen, wir waren vorbereitet, sage ich jetzt mal. Es war ein gutes Training, und trotzdem nerven halt ein paar Sachen, klar, aber generell, wenn ich jetzt mal das gesamte Lebensgefühl von uns als Familie und uns auch anschaue, bereuen wir da gar nichts.
Kannst du noch was irgendwie sagen zu dem, was ihr da investiert habt?
Das Haus in dem Zustand mit 2000 Quadratmeter Grund hat 60.000 Euro gekostet.
Okay. Ja, lass uns mal noch über eben generell die Region sprechen, was so die Menschen, was die Mentalität angeht. Eben, du hast vorhin auch gesagt, ihr habt einige Deutsche kennengelernt, habt euch da schon so ein bisschen Netzwerk aufgebaut. Wenn wir davon jetzt mal so ein bisschen absehen, auch mit dem Dorf, in das ihr gezogen seid, mit den Einheimischen, wie hat das funktioniert? Wie haben die auf euch reagiert? Und wie gut ist euer Bulgarisch eigentlich?
Oh, also fangen wir mal mit den Menschen an. Wir haben die Bulgaren als extrem herzlich auf den zweiten Blick kennengelernt. Tatsächlich ist so das vordergründlich freundliche ist nicht so deren Stärke. Also man muss schon manchmal so ein bisschen schlucken, wenn man eigentlich irgendwo reinkommt und denkt, man könnte mit einem freundlichen ersten Gesicht rechnen. Das ist tatsächlich nicht bulgarisch. Aber auf der anderen Seite haben wir auf den zweiten Blick eine extreme Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl jetzt auch im Dorf oder generell festgestellt, die uns extrem positiv immer noch überrascht. Ja. Also wir haben wirklich viele Begegnungen und auch Menschen in Bulgarien hier kennengelernt, die uns ohne irgendwelche Vorbedingungen ein unglaubliches Maß an Offenheit und Hilfsbereitschaft entgegengebracht haben. Ja.
Hast du da ein Beispiel?
Oh ja, mehrere. Also das erste Beispiel ist hier der Vermieter von meinem Büro. Unglaublich netter, bodenständiger Mensch, dem du nicht ansiehst, dass der mehrere größere Gebäude hier in Varna besitzt und vermietet und auch noch in Ferienorten hier. Also der ist wirklich nach meinen Maßstäben wirklich wohlhabend, was Immobilien angeht. Ich habe den mal gefragt, ja, wir müssen jetzt hier vor dem Winter hier noch Fenster einbauen in unser Haus zu Hause. Ja, also ich habe gesagt, hast du irgendeinen Tipp für mich? Und dann kam der wirklich am Wochenende selber mit einem Fensterbauer zu uns nach Hause gefahren, hat sich vorher informiert, hat den Fensterbauer mitgebracht und hat ohne dass der irgendetwas von mir wollte, hat er diesen gesamten Fenstereinbauprozess von den restlichen alten Fenstern, die noch ausgebaut worden ist in unserem Privathaus, hat der gemanagt. Ja, der hat die Firma besorgt, der hat das beaufsichtigt und das hat der völlig einfach getan, weil ich ihn gebeten hatte. Ja. Oder zum Beispiel der Tierarzt bei uns im Dorf, er ist ein alter Tierarzt und wir haben ja mittlerweile zig Hühner und Schafe und Hasen und Enten, Hühner, Katzen, Hunde und ab und zu brauchst du dann halt einen Tierarzt. Und der Tierarzt, der kam zu uns und hat sich umgeschaut und hat gesagt, ich freue mich so, dass ihr so gut mit den Tieren umgeht. Ihr seid eine tolle Familie, von euch nehme ich kein Geld. Also diese Art von Hilfsbereitschaft oder Freundlichkeit, die erfährt man dann, wenn man sich halt ja mit den örtlichen Gegebenheiten oder hier vor Ort vernetzen muss oder vernetzen kann.
Wie kommuniziert ihr?
Also meine Frau und meine große Tochter sprechen oder verstehen mittlerweile einiges, aber tatsächlich durch die kyrillische Schrift, die wir erst hart lernen müssten, weil hier alles kyrillisch ist, auch durch die Tatsache, dass ich wirklich in Varna, was ja doch eine touristische internationale Stadt ist mit viel englischsprachigen Menschen, die Notwendigkeit nicht hatte. Also wir kommunizieren mit Händen, Füßen auf Englisch. Natürlich ist mit heutigen Übersetzungs-Apps auch vieles möglich. Und meine Frau und meine Tochter auch immer mehr die rudimentärsten Sachen auf Bulgarisch. Aber richtig Bulgarisch sprechen tun da alle noch nicht.
Also das heißt, die Kinder machen immer noch Online-Schule, Freilernen. Ja. Darüber sprechen wir auch noch im Bonusteil, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Das heißt aber, die sprechen die Sprache jetzt auch noch nicht durch Einheimische, die sie kennengelernt haben.
Nein, meine große Tochter wohnt seit 2 Jahren in Varna. Die spricht mittlerweile schon ganz gut Bulgarisch. Aber meine anderen Kinder, die Online-Schule besuchen und deren Freundeskreis hauptsächlich über die Deutschen sich definiert, weil sie eben hier keine Schule besuchen. Und im Dorf, das ist auch einer der Sachen, bulgarische Dörfer haben halt wenig Kinder. Ja, also das ist ein Land, das durch die Landflucht und auch durch die Flucht vom Land in die Stadt, sondern auch durch die Flucht der Familien aus dem Land. Bulgarien hat ja in den letzten 30 Jahren fast 25% der Bevölkerung verloren durch Auswanderung oder durch Demografie. Also auf den Dörfern sind tatsächlich wenig Kinder.
Gibt es denn eigentlich Vorbehalte von der bulgarischen Bevölkerung gegenüber Deutschen, die dahin einwandern?
Vorbehalte würde ich jetzt nicht sagen. Die meisten fragen, wieso wanderst du als Deutscher nach Bulgarien aus? Ja, weil es genau die andere Richtung Klar. da eigentlich kennen. Und wobei diese Fragen weniger werden und auch viele Bulgaren zurückkommen. Aber erstmal kriegst du natürlich schon so Fragezeichen, weil dieser Weg, den wir da gegangen sind, für die Bulgaren sich nicht so erschließt, die jetzt eher das ärmliche Dorfleben vielleicht ablehnen aus ihrer eigenen Geschichte oder Kultur und sich eher in Richtung Materialismus und Wohlstand und Stadtleben sehnen. Ja. Aber dann grundsätzlich sind die Menschen nicht ablehnend dem Ganzen gegenüber oder betrachten uns, also hier betrachtet dich sowieso niemand argwöhnisch oder verurteilt dich für deine Meinung oder Einstellung oder wie du, die Leute sind absolut offen und interessiert und also das ist super angenehm.
Was gefällt euch nicht oder woran kannst du dich in Bulgarien nur schwer gewöhnen?
die Art und Weise, wie die Menschen hier mit Müll umgehen, wie sie ihre wunderbare Natur vermüllen, wie sie ihre Matratzen oder alten Möbel mangels Baustoffhöfen oder Möglichkeiten in die Landschaft schmeißen, aber teilweise auch einfach so Müll in die Landschaft schmeißen, das finde ich echt mega anstrengend. Und teilweise der Umgang mit den Tieren.
Also ist das wirklich so, wie der Tierarzt das also sagt, dass ihr da eine Ausnahme seid?
Ich würde nicht sagen, eine totale Ausnahme, aber es gibt schon noch viele Bulgaren oder wie man das halt so mit Kettenhunden oder wie die mit ihren Nutztieren umgehen. Da denkst du dir halt wirklich manchmal, mei Leute, es ist doch nicht mehr irgendwie 1920 oder ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall kein bewusster und schöner Umgang mit Tieren, wie wir das mit unserem Verständnis für Tierwohl und auch selbst wenn du Nutztiere hast, dass du halt mit denen gescheit umgehst, dass du denen gescheites Futter, gescheite Auslauf und so weiter anbietest. Und da sind die hier wirklich teilweise noch sehr, aber nur teilweise. Also es gibt auch Biomärkte, gibt auch Bio, ist zwar noch im Entstehen, aber es gibt auch ein Bewusstsein für biologischen oder natürlichen Anbau und Lebensmittel, aber es ist noch deutlich zurück von dem, was wir uns vorstellen und wünschen würden. Und natürlich gibt's was Infrastruktur und Bürokratie und sonst was angibt, gibt's auch noch Sachen, wo sich viele Deutsche auch drüber aufregen, ja, muss man auch sagen, was uns aber eher unwichtig ist.
Also was fehlt infrastrukturmäßig? Was würdest du sagen?
Die Straßen sind einfach oftmals unglaublich schlecht gepflegt und die Gebäude verfallen, Gehwege, du hast überall Stolperfallen. Es wird nie irgendwo sauber gemacht oder ganz selten irgendwo sauber gemacht außerhalb der Hauptverkehrswege. Das liegt überall auch das Laub und der Dreck. Und also das sind so Sachen, wie gesagt, ich sage das jetzt, aber das sind Sachen, über die ich mich nicht aufrege. Die nehme ich als Gegebenheit wahr, aber das stresst mich nicht, so wie dieses Thema mit dem Müll. Aber es ist schon ganz anders. Also der Grad des Verfalls von Infrastruktur hier auch auf dem Land, es wird, glaube ich, langsam besser. Also man erzählt uns, dass es vor 10 Jahren noch schlimmer war, als so wirklich alle weg waren aus den Dörfern und die Gebäude einfach verfallen waren. Aber der Grad des Verfalls ist teilweise schon krass. Und auf der anderen Seite hast du dann auch wieder ganz viel unglaublich tolle Natur, wahnsinnig viel Insekten. Das ist so dieses Spannungsfeld oder diese Polarität, die es hier generell überall in Bulgarien gibt. Du gehst um die Ecke und siehst Wohlstand und dann gehst du um die Ecke und siehst totale Armut und Verwahrlosung. Ja.
Wahrscheinlich gerade eben in so einer Region wie auch Varna, was ja so eine tolle Stadt ist, sieht man das wahrscheinlich dann noch deutlicher. Für viele ist ja ein Grund, nach Bulgarien auch zu kommen, die günstigen Lebenshaltungskosten oder die günstigeren Lebenshaltungskosten. Wenn wir noch zu dem Punkt kommen, eben zu der Region, wo ja viel Tourismus auch ist, du hast vorhin eben auch so vom Speckgürtel von Varna gesprochen. Wie ist das denn da? Also im Hauspreis eben natürlich außerhalb von Varna dann auch günstiger, aber wie würdest du das vergleichen zu Deutschland?
Immer noch deutlich preiswerter, aber die Preise haben, seit wir jetzt eingewandert sind, vor 3 Jahren schon ganz schön angezogen. Ja, also sowohl die Grundlebenshaltungskosten, also Lebensmittel und Strom und jetzt auch seit kurzem Benzin, das war lange Zeit auch noch sehr preiswert. Also wir hatten bis Februar hier 1,17 € für einen Liter Benzin. Haben schon angezogen, jetzt auch gerade durch die Euro-Einführung, also von vor der Euro-Einführung, aber jetzt mit der Euro-Einführung. Also das, was, weiß ich nicht, wenn du ein Gericht im Restaurant oder auch irgendwas hattest, was halt irgendwie 7 Lever, also 3,50 € ungefähr 1:2 gekostet hat, kostet es halt jetzt 5 € oder über 5,50 €. Ja, das, also die Preise im Alltag haben schon angezogen. Nichtsdestotrotz, jetzt auch mal kombiniert mit der Tatsache, dass ich ja hier deutlich weniger Steuer- oder Sozialabgaben oder sonstige, das heißt also der Lebensstil oder die Lebenshaltungskosten sind geringer als in Deutschland, aber nicht mehr so, wie es vor 3-4 Jahren noch war. Da war es nochmal deutlich, deutlich preiswerter.
Weil wir ganz am Anfang der Folge ja über das Hamsterrad gesprochen haben, in dem du dich befandst, um eben das Geld zu verdienen, um euch das Leben leisten zu können. Wie fühlt sich das jetzt heute an?
Also ich muss immer noch arbeiten, um mein Leben zu verdienen. Ich glaube, dass durch diesen Prozess natürlich ich auch ein anderes Verhältnis dazu gewonnen habe, ein anderes Selbstbewusstsein zu dem, was ich was ich kann und wie ich arbeiten will. Und das reflektiert sich dann natürlich auch immer darin, welche Aufträge du kriegst, welche Möglichkeiten du unternehmerisch wahrnehmen kannst. Wenn man dann mal aus dem Angestelltenverhältnis in das Selbstständige geht und das mit der Auswanderung kombiniert, da tun sich ja immer Türen auf. Ja, also oder wenn man die sehen mag, tun sich Türen auf. Insofern ist es für mich heute deutlich entspannter zu arbeiten. Ich fühle nicht mehr diesen Druck. Trotzdem arbeite ich für mein Geld, ja. Und natürlich arbeiten wir dann auch viel für uns selber. Also wir bauen selber am Haus. Wir schauen, dass wir grundsätzlich vorankommen in unserem Netzwerk hier und bilden uns weiter. Aber wir nutzen halt die Zeit auch, um neue Dinge zu lernen, um selber weiterzukommen, um auch uns ein bisschen autarker zu machen, ja. Also sprich Lebensmittelanbau, den eigenen Hof. Also du hast jetzt vorher vom Mini-Bauernhof gesprochen. Also es ist wirklich Mini und den Bauernhof, also es ist jetzt nicht so, dass wir haben einen kleinen Stall und wir haben auch so ein kleines Gerätehäuschen und wir haben selber einen Hühnerstall gebaut und so. Aber jetzt Bauernhof, der Begriff ist wahrscheinlich hochgegriffen. Wir haben also einen kleinen Nutztierzoo, der sehr geliebt wird, der auch nicht geschlachtet wird, der einfach leben darf und ein bisschen Eier produziert oder Wolle produziert und finden da so gerade auch mit den Kindern zusammen raus, wie man das alles so macht.
Welche Tipps gibst du anderen Auswanderern mit, die auch nach Bulgarien wollen? Weil du ja auch gesagt hast, dass ja einige hinkommen und wieder zurückgehen.
Das Erste, was man sich sowieso grundsätzlich dann natürlich überlegt, was brauche ich denn wirklich zum Leben? Also welche Erwartungen habe ich denn ans Leben und das Umfeld? Da ist natürlich Bulgarien, wenn es jetzt ums Gesundheitssystem oder wie gesagt um die Infrastruktur oder um alles, was du so da erwartest, angeht, ganz anders. Ja, du musst halt auf einige so Selbstverständlichkeiten wie einen geraden Gehweg oder die Sauberkeit, da musst du halt Abstriche machen. Ja. Oder halt auch was, wo viele Diskussionen drum gehen und aus sehr weit auseinander ist das ganze Thema Gesundheitssystem, Versicherungen, ja, Autoversicherung brauche ich. Also hier sind zum Beispiel Kaskoversicherungen extrem teuer, weil die Bulgaren lassen ihr Auto nur Haftpflicht versichern. Das ist dann wiederum extrem preiswert. Und dann geht's, welche Leistungen und also diese ganzen Absicherungsmechanismen, die du in Deutschland hast, soziale Absicherungsmechanismen, wenn du darauf Wert legst, dann bist du hier in Bulgarien einfach falsch. Weil du als Auswanderer von diesem Staat und von dem System nichts kriegst. Zumindest die ersten 10 Jahre, wenn du dich nicht irgendwann dazu entscheidest, dich einbürgern zu lassen. Ja.
Und Gesundheit?
Ja, also ich meine, du musst dich halt drum selber kümmern. Entweder eine private Zusatzversicherung, gibt ja heute mittlerweile auch internationale Krankenversicherungen, sowas abschließen. Oder du akzeptierst die bulgarische Basisversicherung. Da kannst halt einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen und dir vielleicht mal so ein paar Grunduntersuchungen. Aber der Rest, du musst dich halt selber drum kümmern. Ja. Also die Basisversicherung hier in Bulgarien, du hast ja hier auch eine Basispflichtversicherung, aber die hat halt nicht, das ist halt nicht so wie die Gesundheit, die Krankenversicherung in Deutschland, kannst du dir nicht ansatzweise so vorstellen. Ja, da sind wirklich minimalste Leistungen drin involviert und um den Rest musst du dich halt kümmern.
Aber sag mal so, in Krankenhäuser und Ärzteversorgung bei euch ist gut.
Ja, in Varna ist es gut und auch auf westlichem Niveau und du findest auch, klar, du findest auch schlechte Beispiele, aber du findest hier, es findet ja hier auch durchaus Medizintourismus, also sowohl Zahnmedizinterrorismus als auch Schönheitschirurgieterrorismus statt. Also hier gibt es wirklich große Kliniken, auch nach westlichen Standards oder nach deutschen Standards. Aber das ist halt nicht durch die Versicherungen oder durch den Standardbesuch abgedeckt.
Sonst noch ein Punkt, wo du sagst, ganz wichtig, wenn ihr nach Bulgarien auswandern wollt?
Ja, also Bulgarien liegt zwar recht südlich, also wir sind hier ungefähr auf irgendwo Höhe kurz vor Barcelona, aber es ist halt recht weit östlich. Das heißt also Wind, also es ist halt im Winter knackig kalt. Also Januar und Februar ist einfach hier richtig Winter. Das heißt, Leute, die jetzt so die Idee haben, also die gerne mit Südspanien oder Portugal oder vielleicht auch Südgriechenland liebäugeln und sagen, naja, Bulgarien liegt ja auch südlich. Also es ist schon knackig. Dafür ist der Sommer warm und trocken und eigentlich durchgehend, also von jetzt bis eigentlich Oktober ist hier stabiler Sommer. Also das heißt so, wenn man jetzt sagt, ich will gar keinen Winter mehr, das war wirklich Bulgarien. Man muss damit umgehen, dass man nichts lesen kann erstmal. Ja, das ist eine Erfahrung, die vielleicht auch nicht jedem bewusst ist, wie krass das ist, wenn du in einem Land bist, das halt die Sprache, also wo die Schriftsprache auch eine andere ist. Ja. Und halt generell die Erwartung, Also es ist recht selektiv, das Land. Ja. Also viele, die wir kennengelernt haben, die konnten mit der Schroffheit des Landes, auch mit den Gegebenheiten, nicht umgehen. Ja. Wir haben es lieben gelernt, aber ich verstehe auch, wenn jemand sagt, nee, das ist doch nichts für mich. Ich gehe doch lieber nach Südspanien. Ist irgendwie gechillter. Ja. Also so nehmen wir das wahr.
Gut, vielleicht, wenn man aus Berlin kommt, ist dann der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Fällt einem das vielleicht gar nicht auf, also wenn man aus Süddeutschland kommt. Bastian, letzte Frage. Wenn wir in 2-3 Jahren nochmal sprechen, wie sieht euer Leben aus? Also was sind eure Pläne? Seid ihr da richtig angekommen? Bleibt ihr da? Was denkst du, wie wird sich das entwickeln?
Ja, spannende Frage auch in so dynamischen Zeiten. Also aber um konkret zu werden, also wir haben auf unserem Grundstück eine alte Ruine. Das ist das alte Wollverarbeitungshaus von diesem Dorf. Es war eine zentrale Anlaufstelle für alle Schäfer der Umgebung, die Wolle verarbeitet, also gesponnen haben wollten oder wie auch immer man das nennt. Und dieses Haus, das wollen wir gerne aufbauen und als Gästehaus herrichten. Das ist also sozusagen unser erster Plan, wenn wir jetzt unser eigenes Haus, innen haben wir das schon soweit eingerichtet und die Zimmer für die Kinder und so weiter. Aber unser Haus wollen wir jetzt dieses Jahr noch fertig bauen. Und danach machen wir uns an unser Gästehaus. Das ist so, das heißt, in 2-3 Jahren kann man uns dann besuchen und dann kriegt man ein tolles, geschichtsträchtiges, im originalen Stil wieder hergerichtetes Gästehaus. Also das heißt, und damit beantwortet sich die Frage, was wir langfristig oder mittelfristig planen, natürlich auch. Das heißt, wir sehen uns schon mittelfristig hier in Bulgarien, aber mit der Perspektive, also unser jüngster Sohn wird jetzt 13. Und wir sind generell jetzt auch mit unseren Kindern so unterwegs, dass wir ihnen möglichst viel Reisemöglichkeiten ermöglichen wollen, mit Freunden irgendwo zu sein. Also wir haben schon auch wieder die Idee, mehr zu reisen, mehr wieder das Wohnmobil zu nutzen, die Winter vielleicht dann doch mal 4 oder 6 Wochen in die Südtürkei zu fahren oder so, was ja von hier nicht weit ist. Aber die Base hier, die wird schon bleiben, weil wir fühlen uns einfach sauwohl. Und ich glaube nicht, dass sich das absehbar ändert.
Ich kann das mit dem Winter absolut nachvollziehen. Bei 6 Grad Innentemperatur würde ich mir das mit der Türkei auch überlegen. Aber sehr spannend. Ja. Vielen Dank hier für die Einblicke in die Auswanderung, in euer Leben in Bulgarien. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für den Bonusteil zu dieser Folge, die ja heute auch ein bisschen länger geworden ist. Da sprechen wir mit Bastian noch über das Thema Online-Schule und generell über das Thema Freilernen. Also welche Tipps kann er da geben und was sind eben so die Schwierigkeiten, was man auch so wissen muss, ist ja auch ein großes Thema bei vielen Familien. Wir sprechen dann auch über den Hauskauf in Bulgarien. Wie sind da die Preise sonst noch in der Region und worauf muss man dringend achten? Und auch über das Thema eine Firma gründen in Bulgarien. Also was sind da eigentlich die großen Vorteile, auch steuerlich. Wer das nicht verpassen will, dann unbedingt Mitglied werden im Club von Einfach Aussteigen. Das geht ganz einfach über den Link hier in den Shownotes, in der Podcast-App oder über meine Webseite, der Auswanderer-Podcast. Bastian, erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Ja, gerne. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Einblicke dabei.
Das war die Geschichte von Bastian Faste, der mit seiner Familie das Reihenhaus in München verlassen hat. Erst lebten sie im Wohnmobil, heute sind sie auf einem Mini-Bauernhof in der Nähe von Varna zu Hause. Wenn du mal Bastian auf seinem Mini-Bauernhof mit Schafen sehen willst, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es ganz tolle Bilder zu der Folge hier. Und wenn dir diese Episode hier gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcast. Und ganz wichtig, abonniere unbedingt auch Einfach Aussteigen, falls du es noch nicht getan hast, denn wir wollen noch viel mehr Menschen mit den Folgen im deutschsprachigen Raum erreichen. Vielen Dank dafür, wenn du uns dabei unterstützt. Ich bin zurück mit einer neuen Episode am nächsten Mittwoch. Ich hoffe, du auch. Bis dahin, alles Gute. Ciao.